Breitband Topic.
Papier wird so viel bedruckt wie nie, aber nicht alles verkauft sich. Während Wochenzeitungen wie die Zeit ihre Auflage halten konnten über die vergangenen 10 Jahre, haben die Tageszeitungen über 20% eingebüßt. Wie lange gibt es die Tageszeitung auf Papier noch? Diese Frage stellt sich in diesen Tagen besonders nachdrücklich, da innerhalb kürzester Zeit gleich 2 überregionale Blätter vor dem Ausstehen und einige Löcher in die hochgepriesene, vielfältige deutsche Medienlandschaft reißen.
Ja, dem einen oder anderen mögen Frankfurter Rundschau oder Financial Times Deutschland zwar nicht fehlen, aber unbestritten dürfte sein, der deutsche Zeitungsmarkt wird ärmer. Julia Eickmann fasst die Brisanz der Situation zusammen.
Endzeitstimmung.
Ausgerechnet die Frankfurter Rundschau, die erste Tageszeitung, die 1945 im amerikanischen Sektor eine Lizenz erhielt. Kritisch, unabhängig, linksliberal. Nachdem das Traditionsblatt bereits massiv Federn gelassen hat, kam Mitte November das endgültige Aus.
Absolut deprimierend.
Und noch ein Blatt dürfte die hiesige Medienlandschaft ärmer zurücklassen. Die Financial Times Deutschland schaffte es, einen neuen Stil in die angepasste Wirtschaftspresse zu bringen. Und zwar nicht nur, weil das Lachsrosa Blatt 2002 als erste deutsche Zeitung eine Empfehlung zur Stimmabgabe bei der Bundestagswahl veröffentlichte. In den USA gang und gäbe, hierzulande ein Tabubruch. Harte Schläge ins deutsche Medienkontor innerhalb kürzester Zeit. Und für viele weitere Zeitungen sieht es nicht gut aus. Bleibt die Frage, wie es weitergehen soll. Müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um gedruckten Qualitätsjournalismus zu gewährleisten? Immerhin gilt es, eine fundierte Analyse, eine freie Berichterstattung aus der ganzen Welt, eine kritische Wächterfunktion zu erhalten. Und für Chancengleichheit beim Prozess der Willens- und Meinungsbildung zu sorgen, also auch diejenigen mitzunehmen, für die das Internet kein zweites Wohnzimmer ist. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm könnte sich staatliche Modelle zur Sicherung des Journalismus vorstellen.
Es wird natürlich dann interessant, wenn die Funktion, die die Presse hat, etwa für Persönlichkeitsentfaltung von Einzelnen oder für die Meinungsbildung des Publikums im politischen, gesellschaftlichen Bereich insgesamt, wenn die Funktion nicht mehr erfüllt würde, dann könnte man ja überlegen, ob man dann in die Nähe des Rundfunkmodells gehen müsste und sagen müsste, der Staat hat eine Gewährleistungspflicht dafür, dass die Presse ihre Funktion erfüllt.
Massenmedien seien kein Konsumgut, sondern ein Grundrecht, sagt auch der Soziologe Jürgen Habermas und forderte bereits vor Jahren, ein öffentlich-rechtliches Zeitungsmodell aus der Taufe zu heben, um unabhängigen Journalismus zu gewährleisten. Ein Marktversagen auf diesem Gebiet könne sich eine Demokratie einfach nicht leisten. Zeitungsprotektismus à la Habermas, konterte der Journalist Stefan Reber prompt und zog einen noch älteren Aufsatz des Soziologen aus dem Pressearchiv des Tagesspiegel. Auch hier hatte dieser den bis heute nicht eingetretenen Untergang der Demokratie vor Augen, und zwar bei der Einführung des Privatfernsehens.
Öffentlich-rechtliche Zeitungen haben meines Erachtens keine Chance,
sagt der Medienwissenschaftler Ottfried Jahren.
Das hielt ich technokratisch für gar nicht machbar, technisch für gar nicht abwickelbar.
Die Journalistin Mercedes Bunz weist auf einen weiteren Aspekt hin. Nicht nur die Märkte scheinen journalistische Qualität nicht mehr zu schätzen, sondern auch die Leser. Eine Frage, die bei Habermas' Forderung nach einer öffentlich-rechtlichen Zeitung zu kurz kommt, wäre demnach: Bedrohen die Leser die Zukunft der seriösen Zeitung?
Oder anders gefragt, will oder braucht die Gesellschaft keine Tageszeitungen mehr? Einer, der das nicht so sieht, ist Dirk von Gehlen. Er ist Leiter des Bereichs Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist ein Fan der Tageszeitung und hat auf seinem Blog einen Artikel mit der Überschrift "Mein Lob der Tageszeitung" gepostet. Damit meint er aber nicht die heutige Form.
Mit ihm haben wir gestern gesprochen darüber, wie sich die Tageszeitung jetzt wandeln muss, um eine Perspektive zu haben. Deshalb haben wir ihn als erstes gefragt, welchen Fehler wir nicht machen dürfen, wenn wir an der Tageszeitung der Zukunft basteln.
Das Lustige ist, dass wir schon anfangen, über Fehler zu reden. Die Idee meines privaten Blog-Eintrages war, genau das umzudrehen und zu sagen, es gibt einfach wahnsinnig viel, was die Idee Tageszeitung richtig macht, nämlich an einem abgeschlossenen Zeitraum, nämlich einem Tag, aus diesem immer fließenden Fluss der Informationen ein Glas, eine Flasche, also eine Einheit abzuschöpfen und zu sagen, das musst du wissen, dann kannst du dich besser orientieren.
Viele schlagen da ja vor, dass die Tageszeitung mehr Hintergründe, mehr Kommentare, mehr Einordnungen liefern soll. Dabei ist doch aber auch gerade ein ganz wichtiges Kriterium einer Tageszeitung, dass sie eben tagesaktuell berichtet. Wie kann man denn diesen Widerspruch auflösen?
Ich glaube, wir müssen analysieren, was da gerade passiert. Und da ist vor allem eine extreme Beschleunigung zu konstatieren. Also die Art, wie wir uns informieren, ist extrem viel schneller geworden. Und aus dieser Beschleunigung des Informationszeitrhythmuses erwächst meiner Meinung nach sozusagen eine veränderte Rollenzuschreibung. Das, was heute noch Wochenzeitungen tun, tun Tageszeitungen künftig und tun zwar heute schon, dass sie mir nämlich erklären, was diese Meldungen bedeuten. Und das ist ein Gedanke meines Beitrags, dass wir uns zum Beispiel davon lösen müssen, zu sagen, die Tageszeitung liest man automatisch immer morgens, man kann die ja auch schon am Abend lesen.
Die reinen Nachrichten haben dann aber keine Relevanz mehr, oder?
Die reinen Nachrichten haben eine ganz große Relevanz, sie verändern sozusagen aber ihren Wert, weil Nachrichten natürlich im Internet sehr schnell verbreitet werden und auch von Menschen, die bisher in diesem ganzen Zusammenspiel keine so eine große Rolle gespielt haben, nämlich von den Lesern auch verbreitet werden können. Und das ist eigentlich die entscheidende Änderung, vor der wir stehen, dass die Menschen, für die wir etwas produzieren, unsere Leser, auf einmal zu aktiven Teilnehmern an einem Prozess werden. Und daraus leiten sich eine Menge Dinge ab. Zum Beispiel die Frage, was ist denn eigentlich guter Journalismus? Es wird immer so getan, als sei das eine objektive Größe. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen abhängig von der Zielgruppe, die man erreichen möchte und damit dann von den Lesern. Und diese Zielgruppen segmentieren sich gerade sehr stark im Internet. Und eine ganz wichtige Lehre ist meiner Meinung nach, stärker auf das zu hören, was die Leser denn eigentlich wollen.
Wenn Sie sagen, was die Leser wollen, dann haben Sie sicherlich schon was im Hinterkopf. Was ist denn Ihre Vorstellung, was dann das Produkt letztlich liefern soll, Tageszeitung?
Das heißt zuerst, dass wir lernen zuzuhören. Alle Medienmacher sind da seit Jahren geschult darin zu senden. Das können wir alle verhältnismäßig gut auf unterschiedlichen Kanälen. Was wir alle nicht so gut können, ist das Zuhören. Also zu lesen, was die Leser unter unseren Texten im Internet kommentieren. Rauszuhören, was auf Facebook, auf Twitter, in anderen Kanälen diskutiert wird. Das war früher vielleicht nicht so erheblich, weil man gesagt hat, ja, die Zeitung verkauft sich eh, die GEZ-Gebühren gibt es eh. Ich glaube, dass wir alle in neuen Begründungszusammenhängen sind und daraus ergeben sich dann sozusagen die Anforderung aus dem Zuhören heraus, neue Modelle zu finden, die dann aber für unterschiedliche Zielgruppen vielleicht auch unterschiedlich sind.
Das klingt zumindest nach einer individualisierten Tageszeitung, die ja dann eigentlich nur noch digital vertrieben werden könnte.
Ein wichtiger Punkt an meinem Beitrag war, dass ich Tageszeitung auch nicht zwingend als ein papiergebundenen Informationsträger verstehen würde, sondern eben auch als eine Form, die über digitale Verbreitungswege zugeschnitten sein kann.
Dann sprechen wir doch mal über die digitale Tageszeitung. Da gibt es natürlich immer das Problem des Internets, so wird es immer bezeichnet, dass es dort keine Verdienstmöglichkeiten gibt. Für Papier bezahlen die Menschen für Informationen im Netz eher selten.
Das verändert und verschiebt sich gerade und wir müssen Begründungszusammenhänge liefern, warum es sich lohnt, für Inhalte zu bezahlen. Das ist der Punkt eins. Und das zweite ist, dass ich glaube, dass in dem, was ich Zuhören nenne, auch drinsteckt, rauszufinden, wofür Menschen heute schon bezahlen. Und das ist vielleicht, und das sage ich, obwohl ich Journalist bin, vielleicht nicht nur der Inhalt, sondern es ist vielleicht auch noch was anderes. Und dann kommen wir zu dem Teil meiner Berufsbezeichnung Social Media. Man bezahlt vielleicht für eine Zeitung auch, weil man sich in eine Gruppe einschreibt, weil man sagt, wenn ich Leser der Süddeutschen Zeitung bin, stehe ich für eine bestimmte Geisteshaltung. Und wenn ich Leser einer anderen Publikation bin, ist es eine andere Geisteshaltung. Und das Internet ist ein, es klingt auch so abgenudelt, ein sehr soziales Medium. Das heißt, wir können ein bisschen wie bei einem Kino definieren, wer gerade welchen Text dort liest. Das haben wir überhaupt noch nicht verstanden. Wir denken das Internet immer noch wie so eine Wandzeitung, wo alle da vortreten und es ist für alle gleich. Es ist aber mehr ein temporär sich formender Raum, in dem unterschiedliche Menschen aktiv sein können. Und vielleicht ist ein Wert einer Tageszeitung auch, dass es ihr gelingt, Menschen zum gleichen Zeitpunkt irgendwo zusammenzubringen und eine soziale, eine kommunikative Form der Community abzubilden, die dann nur indirekt mit Inhalten zu tun hat.
Klingt auch abgenudelt, aber trotzdem würde ja das Berufsbild des Journalisten komplett umkrempeln, oder?
Genau, das ist nämlich das Lustige. Es klingt abgenudelt, wenn man es aber dann eins weiter denkt, muss man sagen, das heißt aber, dass wir A, zuhören lernen müssen und dass wir B, uns lösen davon, dass Journalismus immer nur Inhalte produzieren heißt. Journalismus kann eben auch heißen moderieren und nicht nur das Gespräch zwischen Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier moderieren, sondern zum Beispiel, das nennen wir dann Community Management, Forenmoderation machen. Zum Beispiel den Dialog mit den Lesern moderieren. Und ich glaube, dass jeder Journalist das lernen muss, weil alle Autoritäten im digitalen Raum in neuen Begründungszusammenhängen stehen. Das gilt für Ärzte, für Lehrer, für Rechtsanwälte. Das gilt aber auch für Journalisten, die gerne möchten, dass ihre Leser ihnen Aufmerksamkeit schenken.
Also wir sollten auch kreativer denken. Im Moment kursieren ja immer solche Stichworte wie Werbung, Stiftung, Paywall und das war's dann. Vielleicht sollte man also auch kreativer denken, wenn es darum geht, wie man was finanzieren kann.
In jedem Fall. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz notwendig, dass man einen Schritt zurücktritt und sagt, wofür gibt man denn heute schon Geld aus und wofür geben heute auch Menschen im Internet schon Geld aus? Weil das ist ja sozusagen die Fehlannahme zu behaupten, das Internet sei so ein rechts- und zahlungsfreier Raum. Es gibt eine Menge Menschen, die ziemlich viel Geld im Internet lassen, aber eben für andere Dinge, mehr für Dienstleistungen als für Inhalte. Das muss ich jetzt nicht gut finden. Das ist sozusagen der zweite wichtige Punkt, dass dann Kollegen schnell dabei sind zu sagen, ja, das ist doch blöd, die sollen das doch anders machen. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Man kann seine Leser nicht dazu erziehen, dass sie das tun, was man selber gerne hätte, sondern man sollte beurteilen und analysieren, was schon funktioniert und überlegen, was man davon übertragen kann.
Es kursiert ja auch immer das Modell oder die Idee einer öffentlich-rechtlichen Zeitung, die also ähnlich finanziert ist wie vielleicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ist das vorstellbar für die Zukunft?
Ich glaube, dass die Zeitungen aus sich heraus ein unfassbar tolles und gutes Produkt sind, das aus sich heraus unterschiedliche Wege finden kann. Nichtsdestotrotz ist die Idee einer Pauschalabgabe, auf der ja öffentlich-rechtliche Inhalte basieren, auch eine gute Idee. In meinem aktuellen Perspektive und meinem aktuellen Denken sehe ich keinen Anlass, das zusammenzudenken.
Sie haben ja schon verschiedene Modelle angerissen, wie man vielleicht zukünftig die Tageszeitung finanzieren könnte, zumindest im digitalen Bereich. Momentan kennen wir ja die Tageszeitung als ein Bundle, also als ein Paket sozusagen. Glauben Sie, das wird sich auflösen in der Zukunft?
Es ist tatsächlich so, dass wir das ja beim Musikalbum sehen können, dass es sich dort aufgelöst hat. Da ist nicht geglückt, was Zeitungen glücken muss, nämlich klarzumachen, dass in dem Bundle ein Wert liegt. Also der Wert einer Tageszeitung entsteht ja nicht nur aus den einzelnen Artikeln, die da drin sind, sondern aus der Auswahl und der Mischung und der Zusammenstellung des Gesamtpakets, das einen nebenbei bemerkt unfassbaren Vorteil hat. Es hat nämlich ein Ende, anders als das Internet. Also ich kann eine Tageszeitung theoretisch zu Ende lesen. Das ist ein sehr beglückendes Gefühl. Und es muss gelingen zu sagen, in dieser Auswahl steckt auch ein Wert. Und das Spannende ist, dass das, wenn ich das jetzt in pseudomoderner Internetsprache sage, sofort wieder klug klingt. Das Kuratieren ist ja etwas, was im Internet als total wichtig gilt. Und dieses Prinzip, das nutzt eine Tageszeitung ja heute schon, indem sie das Bundle anbietet. Und es muss uns, glaube ich, noch stärker als bisher gelingen, den Wert dieses Bundles darzulegen.
Betont Dirk von Gehlen, Leiter des Bereichs Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Der Wert des Bundles, das ist das eine, aber wir müssen die Tageszeitung neu denken, sagt er eben auch. Ich würde mal das so zusammenfassen, digital, persönlich, authentisch, dialogisch. Welchen Wert aber hat die Tageszeitung für unsere Demokratie? Darüber sprechen wir gleich. The freshness. Volume 1, Brian. It was all a dream like I was B.I. Till it went from underdog to a giant like Eli. But see, I can see eye to eye with you, cause you're not on my level, not even knee high. Can't walk in my Vans, so take your sweet time. Can't step in my pants, go get some Levi's. I don't talk, I do, you're Larry King time. And if I'm with the British accent, then it's tea time. And with a flow like mine, I'm on sea time. Change the climate, king of the flow, Poseidon. I've been known for my time in the booth. Phone line, I'm Kobe number 8, like show. Showtime, you're airing tonight at the Apollo. I set trends like designers, you Twitter, you follow. And I know, I've been fly like a unicorn. Corn rhino, but you don't even use your horn. So you feeling fresh? Yes, yes. I'm feeling fresh. Dressed from feet to neck, fresh. You feeling fresh? Yes, I'm feeling fresh. Dressed from feet to neck, fresh. I'm back like past, I rap like crack. Listen to the rap attack, call that Iraq. I ran it back, Devin Hester from the catch. Backpacking like Brett, far from the snap. Want plaque for a plaque, for rap is a trap. Most after the cast like a cat or a rat. The mic's for the cheese, give that mic back. Pop tags like that, got swag like hash. Swing tone era ain't what I call best. Cause if I call, then I guess I fall next. Plus I've been standing like the Eiffel. Yes, fly like the Jets or the Eagles or the Falcons. But I doubt it, cause I heard your albums and I'm not pressed. Like I'm not stressed, I just want to chill out. To beats, rhymes, and life like a tribe called Quest.
You feeling fresh? Yes, yes. I'm feeling fresh. Dressed. From feet to neck. Fresh, 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 fresh. You feeling fresh? Yes, I'm feeling fresh. Dressed. From feet to neck. Fresh, 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 fresh. They going in, I'm already in there. Been there and done that, I already been there. I got bars, like I'm in the prison. In the sky with the pigeons, you're about to splice a chicken. Why can't I be the greatest of all time? Versus so solid, came from the fault line. Haunt mine, never. Not only clever, I'm better. So why ever even mention that I'm clever for? When I mastered the art of a metaphor. Cause I'm dope like coca lines. You should quote my lines. Still Nestle in a crunch, yeah, overtime. I go hard like Yeezy, go hard like Weezy. Go hard like Rihanna and Jeezy. And I still hit him hard like Breezy. I get it on, LeBron, y'all can't D me. Easy. You feeling fresh? Yes, I'm feeling fresh.
Fresh heißt dieses Stück von Brian King James, Hip-Hop-Artist aus Jamaika.
Ja, die Tageszeitung steht zur Disposition, hat man zumindest den Eindruck. Aber wie schlimm wäre ihr Verschwinden eigentlich? Oder gibt es nicht auch Alternativen? Darüber haben wir mit Leonard Novi vom Institut für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin gesprochen.
Und zuerst haben wir Herrn Novi gefragt, inwieweit die Tageszeitung in gedruckter Form wirklich wichtig ist für unsere Demokratie. Welche Funktion erfüllt sie?
Die Tageszeitung als Kulturgut, wenn man so will. Und das sehe ich im Übrigen wirklich unabhängig von der Auslieferungstechnologie. Hat natürlich eine ganz zentrale Rolle für die Demokratie, weil sie ein Bündelprodukt ist. Anders als die Informationen, die wir im Internet aus unzähligen Quellen konsumieren, hat die Tageszeitung ja immer eins geleistet. Sie hat uns integrativ versorgt mit einer ganzen Reihe von Informationen aus unterschiedlichen Bereichen, mit Informationen, die wir vielleicht auch gar nicht erwartet haben. Ein amerikanischer Soziologe, Paul Starr, hat das zufälliges politisches Lernen genannt. Das hat die Tageszeitung ermöglicht und sie hat das auch ökonomisch ermöglicht, insofern, als dass unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Genres, unterschiedliche Themen im Blatt sich gegenseitig quersubventioniert haben. Das heißt, der Leser, der an eine Tageszeitung, wenn man so will, gebunden war, so war das ja früher, man hatte seine feste Tageszeitung, der war vielleicht primär an den Sportinhalten und an den Wirtschaftsinhalten interessiert, aber hat auch die Politik, auch die Außenpolitik mitfinanziert. Das ist technisch strukturell jetzt schwieriger, die Finanzierung solcher Bündelprodukte. iTunes ist ein erstes Konzept, das zu leisten, oder ist ein semi-erfolgreicher Versuch, das zu ermöglichen. Aber damit ist die Zukunft der Tageszeitung nicht gesichert.
Würden Sie auch so weit gehen zu sagen, dass dieses Bündelprodukt Zeitung den öffentlichen Diskurs organisiert und diesen Diskurs brauchen wir ja?
Ganz wesentlich in der Vergangenheit. Nun ist die Tatsache, dass sich das heute schwieriger gestaltet, nicht nur technologischen Innovationen oder Brüchen geschuldet. Ja, da hat sich auch gesellschaftlich was verändert. Man hat das eigentlich schon in den 80ern gesehen, dass sich so Routinen auch verändert haben. Ne? Die Tageszeitung als essentieller Bestandteil der Morgenroutinen mit dem Frühstück und so weiter, das hat sich schon früher verschoben. Das hat nicht nur mit dem Internet zu tun. Nun ist es aber eben so, dass das Internet einfach eine Vielfalt, einen Überfluss an Informationen bereithält, der natürlich bei weitem nicht mehr nur journalistischer Natur ist. Das sind dann eben, treten auch andere Akteure auf den Plan, die durchaus Informationen produzieren.
Aber nochmal gefragt, brauchen wir dieses Bündel Zeitung, um einen Diskurs zu organisieren?
Ich glaube schon und ich glaube, wenn wir uns als Nutzer und Konsumenten hinterfragen und wenn wir unsere Bedürfnisse hinterfragen, dann brauchen wir das auch. Aber es muss eben einen Mehrwert liefern über das, was man wirklich selber ohne viel Mühe im Netz findet. Und diesen Mehrwert, den haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Medien und auch Zeitungen im Netz bislang noch nicht wirklich erschlossen. Also es gibt keinen Bedarf an einer Zeitung als Bündelprodukt, Print oder online, wenn sie dann im Grunde nicht mehr leistet, als ich mir ohne viel Mühe mit ein paar Klicks dann selber zusammensuchen kann. Also da geht es dann um den essentiellen Mehrwert, den Zeitung immer ausgemacht hat. Kontextualisierung, Stiftung von Orientierung. Das müssen Zeitungen organisieren, wenn sie eine Zukunft haben. Und dann wird das auch der Nutzer erkennen. Und dann wird auch der Nutzer erkennen, dass das etwas wert ist.
Heißt das also, sie bietet diesen Mehrwert nicht mehr und ist dadurch auch sozusagen selbst verschuldet, so ein bisschen am Abgrund?
Ja, in Teilen würde ich das unterschreiben. Das ist natürlich immer aus so einer Expertenrolle heraus leicht gesagt und dann sehr schwer getan. Man muss sich ja wirklich vor Auge führen, dass wir mittendrin in einem Umbruch stecken und in einem nach wie vor sehr jungen Umbruch. Also wenn man das mal in historischer Perspektive setzt und in etwa mit den Umbrüchen vergleicht, die mit der Erfindung des Buchdrucks einhergingen, dann wird man sehen, dass wir nach wie vor sehr früh in diesem Prozess sind. Ja, also Google gibt es, glaube ich, seit 1998, Facebook, YouTube seit 2004, 2005. Das sind unheimlich frische Entwicklung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man Jürgen Habermas, der von einem Marktversagen im publizistischen Sektor gesprochen hat oder von einem drohenden Marktversagen, dass man den, wenn schon nicht korrigieren, dann auch ergänzen muss, insofern, als es sicherlich auch in Teilen Unternehmensversagen ist. Also Innovationen in der Publizistik, in unserer Kommunikationslandschaft, die sind in den letzten Jahren nun dann doch eher in den selteneren Fällen aus den großen Verlagshäusern gekommen. Ich spreche hier über journalistische Produkte. Natürlich ist Springer im Digitalgeschäft unterwegs und sehr erfolgreich, aber da reden wir über Annoncen-Websites, Dating-Websites und so weiter. Das sind keine journalistischen Produkte. Innovationen sind sehr oft dann von kleineren Akteuren aus der Zivilgesellschaft und so weiter gekommen, aus dem Bereich des Bürgerjournalismus, aus der Informationsfreiheitsbewegung, die gezeigt hat, wie man auch komplexe Datensätze durch die Mittel des Netzes sehr anschaulich darstellen kann. Das sind alles auch journalistische Innovationen. Und was das angeht, haben die großen Akteure durchaus noch was nachzuholen.
Leonard Novi, Sie sind Leiter des Instituts für Medienpolitik und beschäftigen sich dort auch unter anderem mit der Verantwortung für Tageszeitungen in der Gesellschaft. Sie sind ja offensichtlich nicht nur ein wirtschaftliches Gut, sondern auch ein kulturelles. Müssen wir als Gesellschaft jetzt hier einspringen über Spenden, über Stiftungsmodelle, um eben die Tageszeitungen zu erhalten?
Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, der sich in der Tat die Gesellschaft insgesamt einfach stellen muss. Ich glaube, dass die aber sich auch loslösen muss von den Organisationsformen und Auslieferungsformen. Es gibt eine nationale Initiative Printmedien des Bundesbeauftragten für Kultur. Das halte ich dann doch für eine relativ antiquierte Herangehensweise. Also es kann dann durchaus darum gehen, dass man neue Formen der Trägerschaft findet, dass sich auch Stiftungen zum Beispiel engagieren. Warum nicht? Wir haben sehr viele Stiftungen in Deutschland, die alle oder in weiten Teilen Demokratieförderung in ihren Statuten haben. Da fällt auch Journalismus drunter. Und es gibt, auch weil es einfach technisch möglich ist, natürlich eine ganze Reihe von neuen, innovativen Journalismusprojekten aus der Zivilgesellschaft, die sich dann auch über Spenden finanzieren können. Das sind spannende Projekte und die verweisen alle darauf, dass die Kommunikations- und Medienlandschaft insgesamt einfach vielfältiger wird.
Und was halten Sie von einer öffentlich-rechtlichen Zeitung?
Die Frage würde ich losgelöst betrachten vom Begriff Zeitung. Aber ich glaube, was wir zusehends erleben, ist eine stärkere direkte oder indirekte öffentlich-rechtliche Förderung von Journalismus, die über die öffentlich-rechtlichen Rundfunkkanäle hinausgeht. Da muss es dann einfach um die Finanzierung von Qualität und Vielfalt, im Übrigen auch um die Förderung von Innovationen im Journalismus gehen. Gerade eben um diesen Übergang, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, diesen Übergang, den wir erleben und der auch geleistet werden muss, um den zu unterstützen.